Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Ausgabe 10 steht tatsächlich schon an. Hallo zusammen zu Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports. Der Ableger war geplant und mit der Planung direkt war klar, irgendwann reden wir mit Thomas Wischnewski. Das ist, werdet ihr jetzt sagen, hä, wer? Ja, das ist der Chef von meinsportpodcast.de, von meinpodcast.de und Thomas von noch was allem?
meinmusikpodcast.de, das ist eine Musikpodcast-Plattform und von der Podcast-Bude, das ist ein Podcast-Vermarkter. Und es gäbe noch eine Firma, aber das lassen wir lieber, das hat hier nichts zu suchen, glaube ich, bei Media and Sports.
Hallo Christian. Ist das was Versautes oder warum?
Nein, das ist die ursprüngliche Agentur, mit der ich vor 24 Jahren, ziemlich genau 24 Jahren, angefangen habe mit einem Partner zusammen. Und das ist so eine Audioproduktion für Radio gewesen. Und daraus entwickelten sich dann diese Projekte. Also mein Sportpodcast, daraus wurde dann mein Musikpodcast, mein Podcast.de. Und irgendwann haben wir uns gesagt, okay, wir haben jetzt so schöne Inhalte, wir wollen die auch vermarkten. Weil wir Agentur waren, haben wir eine Vermarktung gegründet. Das ist halt, das eine kam halt wie das andere, das ist wie so eine Kette, die sich entwickelt hat.
Das heißt dann mal für alle, die uns jetzt via Spotify, wenn es denn mal funktioniert, hallo Spotify, spielt den Thomas ein, Uli hängt immer noch in der Warteschleife. Wenn dann jetzt Spotify und Apple und so weiter, wenn uns einer da hört, erzählt denen mal, wie das funktioniert mit dem Hosting und gleichzeitig auch mit der Vermarktung.
Oh, das wird jetzt ein bisschen technisch, da muss ich aufpassen. Also eigentlich ist es relativ simpel. Wir haben eine Technologie, das ist ein Ad-Server, das ist ein Computer, wo wir im Internet die Podcasts hochladen und dieser Computer erkennt, wenn eine Anfrage kommt für einen Podcast, ist das ein Podcast-Hörer, der relevant für eine bestimmte Werbung ist. Und dann wird eine Werbung, wenn sie vorhanden ist, ausgespielt in einer bestimmten Position, die automatisch generiert wird von uns. Und der Hörer bekommt dann quasi in Echtzeit innerhalb des Podcasts an markierten Stellen also ein klassisches Wort oder eine native Werbung oder ein Sponsoring. Wir machen das jetzt seit 2 Jahren und haben da eine Software, die ist eine Lizenz, die ist weltweit unterwegs und das ist halt eine Geschichte, die funktioniert technisch. Das ist jetzt sehr nerdig, würde ich jetzt ungern erklären wollen, aber es funktioniert technisch tatsächlich in Realtime. Kommt aus dem Online-Audio-Radio. Die haben es damals dafür entwickelt und wir nutzen das für den Thema Podcast und wir distribuieren unsere Werbung quasi darüber, auch über Spotify, auch über Apple, auch über alle anderen Plattformen, die Podcasts ausliefern.
Funktioniert aber nicht immer, ne? Lass uns kurz lästern. Bei Books and Sports hatte ich jetzt Love Island von RTL 2 und bin kurz zusammengezuckt und habe gedacht, Mensch, wie passt das jetzt zu Books and Sports? Wobei Love Island, wir hatten im Sommer-Special, waren wir natürlich auf Pellworm zu Gast und vielleicht hat da irgendwie dann die KI gedacht, aha, Insel, Love Island?
Nein, das ist tatsächlich keine KI, sondern das ist eine Geschichte, klassische Spots werden von Kunden, das ist ein Vorteil für uns. Also wir kriegen nur eine Benachrichtigung von dem System. Ein Kunde, also meistens eine große Agentur, bucht für den Kunden XY eine Spot-Kampagne. Und das war in dem Fall RTL 2, Love Island. Und das buchen die dann quasi Run-on-Network, sagt man dazu, also über alle Podcasts, die über unseren Server laufen. Wenn sie dann Werbung zulassen, packt dieses System den Spot an die entsprechenden Stellen und spielt die halt aus. Das ist so Run-on-Network. Da kann man auch, wie bei Bannern auch, das kennt man beim Banner, man kann auch ein Targeting draufsetzen als Kunde und kann sagen, ich möchte nur Menschen erreichen, die über 40 sind, also uns beide, Christian, oder die, keine Ahnung, nur in NRW wohnen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber da habe ich keinerlei Einfluss drauf. Was wir aber machen können, wir können Kunden auf eine sogenannte schwarze Liste setzen und sagen, diese Kunden wollen wir gar nicht. Das können wir fürs Netzwerk machen und das können wir auch für einzelne Serien machen. Und wir beide haben ja im Vorfeld gesprochen, dass wir RTL 2 beziehungsweise diese Love Island-Geschichte vielleicht beim nächsten Mal bei dir nicht ausspielen. Schon gar nicht bei Books and Sports. Wobei bei Media and Sports wird es ja schon fast wieder passen.
Ja, da passt sie absolut. Denken wir an die letzte Folge, Laura Papendick und die Fotos im Playboy. Ich wollte halt nur darauf hinaus auch den Usern, ich möchte ja in Media and Sports auch die Leute immer so ein bisschen mitnehmen und denen sagen, Mensch, wie funktioniert denn das jetzt alles? Auch natürlich die nochmal so alt sind vielleicht wie wir. Mein Papa ist jetzt mit tatsächlich 96 Podcast-Hörer.
Ja, und das ist genau die Zielgruppe. Podcast erreicht inzwischen tatsächlich die gesamte Bevölkerung. Junge Menschen, alte Menschen, Menschen, die nicht sehen können zum Beispiel, informieren sich über Podcast, weil sie hören können. Wir haben alle möglichen Zielgruppen und das ist, macht das spannend für die Werbung. Und Podcast ist eine Geschichte, die ist, so wie wir beide, wir unterhalten uns zwar jetzt one-on-one, aber auch der Hörer hört ja ganz bewusst zu. Also alle, die uns jetzt gerade zuhören, seid gegrüßt. Ihr hört uns ja gerade ganz bewusst. Und das ist etwas, was die Werbeindustrie natürlich gerne nutzen möchte, weil Podcast hört man nicht beim Autofahren. Also hört man nicht beim nebenbei, sondern hört man beim Autofahren, wenn jemand alleine ist. Ich höre zum Beispiel Podcast immer nur alleine. Wenn jemand einsteigt oder mich anspricht, halte ich sofort an, weil ich weiterhören möchte. Und diese Qualität des Kontaktes ist schon super. Und das ist halt etwas, was jetzt so in den letzten 2 Jahren eigentlich spätestens mit Frau Merkel letztes Jahr im Mai war das, glaube ich, oder April, als sie sagte, Enkel produzieren für ihre Großeltern Podcasts, spätestens da war das Thema tatsächlich Mainstream. Es gibt eigentlich nichts, wofür es keinen Podcast gibt. Und das macht es so spannend.
Andererseits ist das natürlich auch was, wenn es 80.000 Podcasts dort ergeben, das ist natürlich auch was, wo dann jeder einzelne Podcaster erstmal mit zu kämpfen hat und dann sagen muss, boah, wie komme ich jetzt an meine Hörer? Gibt es da ein Patentrezept?
Naja, wenn es das geben würde, würde ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müssen. Da würde ich verkaufen. Tatsächlich sind von den 80.000 Podcasts aber auch viele wirklich ganz, ganz nischig, beziehungsweise Menschen, die machen die Podcasts gar nicht, weil sie eine große Reichweite wollen, sondern weil sie sich einfach mitteilen möchten. Also dieses klassische, ich möchte mit jemandem reden, ich habe eine Meinung, einige twittern, andere machen bei Instagram Fotos und dann gibt es halt Menschen, die gerne Podcasts reden und Podcasts machen. Ein Erfolgsgeheimnis gibt es relativ, ich würde sagen, es gibt so ein paar Regeln, die du einhalten solltest. Der Podcast sollte erstens strukturiert sein, also inhaltlich strukturiert. Also das, was du deinen Moderatoren beibringst, eine Sendung zu strukturieren, inhaltlich aufzubauen. Dann zweitens, ganz, ganz wichtig, die Soundqualität, weil ich meine, ich habe 80.000 Podcasts zur Auswahl, ich suche mir einen aus. Und wenn ich reinhöre und nach 3 oder 5 oder 10 Sekunden das Gefühl habe, der klingt schlecht, bin ich relativ schnell wieder weg. Das heißt, du hast mich als Hörer vielleicht gerade mal gehabt und ich bin nach 5 Sekunden weg. Wenn diese beiden Dinge stimmen und das Thema mich anspricht, dann hast du schon mal eine relativ große Chance. Was in den letzten 1,5 Jahren auch passiert ist, auch wegen der Pandemie und diesem Lockdown, Menschen hatten Zeit und haben sich, auch berühmte Menschen haben sich zu Hause hingesetzt, konnten nicht mehr ins Fernsehstudio, sondern haben sich zu Hause vor den Rechner, das ist relativ einfach gemacht, ein Mikro genommen und haben einen Podcast gemacht. So, und dann, wenn du einen Namen hast, hilft das natürlich. Wenn du diesen Podcast dann auch noch über deine anderen Social-Kanäle kommunizierst, hilft das nochmal. Also wenn ein Olli Pocher mit seinen 900.000 Instagram-Followern sagt, ich habe einen Podcast, hat er relativ gute Startchancen im Vergleich zu einem Thomas Wischnewski, der irgendwie 1.000 Twitter-Follower hat. Also da ist das Rennen schon gelaufen, bevor es eigentlich anfängt. Und das sind so die 3 Faktoren. Und das Letzte, was wir auch immer empfehlen, und so sind wir auch gewachsen als Mein Sport-Podcast, sprich drüber, dass du was machst und wirb für dich. Also mache Werbung, sprich darüber, sag es anderen Menschen auf allen Kanälen. Und wir nutzen unsere Plattform, unseren Ad-Server auch dafür, also nicht nur Werbung auszuspielen, sondern auch bei dir in dem Podcast, Christian, laufen ja auch Podcast-Trailer für andere Podcasts. Das heißt, wir promoten uns gegenseitig, um da die Reichweite, die wir gemeinsam aufgebaut haben, zu nutzen und um dir und auch anderen Podcastern die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. So, das sind so diese 4 Faktoren. Und das 5. ist halt, und daran hängt es an aller Regel als erstes, das Thema. Also spreche ich über ein Thema, was nur 100 Menschen weltweit interessiert, ist meine Zielgruppe mit 100, wenn ich sie erreicht habe, bin ich bei 100%. Habe ich ein Thema Fußball, FC Bayern, habe ich eine Zielgruppe von allein in Deutschland, würde ich mal sagen, so 20 Millionen. Da ist es schon schwieriger. Da gibt es natürlich auch viel mehr Podcasts von.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir mal mein Herzensprojekt Books and Sports, da zucken ja, also erstmal die Verlage zucken, wenn sie Sports hören und viele User zucken, wenn sie Books hören. Ich habe jetzt demnächst in einer Ausgabe, also zum Thema KI, Ausgabe 33, sei euch jetzt schon mal empfohlen. Und dann 31, da geht es plötzlich um Macht Marathon depressiv. Also da geht es eine halbe Stunde, so dass Mike Leis, den kennt ihr vielleicht irgendwie auch, weil der macht mit seinem Podcast ziemlich Furore, sie läuft, er rennt heißt das Ding. Und der sagte ganz am Ende, boah, ich habe gedacht, wir reden hier einfach mal so ein bisschen über Bücher. Aber das geht ja ganz anders. Das geht ja richtig in die Tiefe. Und ich glaube, wenn du dann da einen gepackt hast, dann bleiben die wahrscheinlich auch.
Definitiv. Und das ist auch etwas, was meine ich mit Struktur. Du hast natürlich eine grundsätzliche Idee. Wir beide haben uns natürlich auch kurz, du hast so 1, 2, 3 Stichpunkte, die du gerne fragen wollen würdest, an mich geschickt, damit ich so ein bisschen weiß, wo die Reise hingehen soll. Aber es entwickelt sich ja gerade so ein Gespräch, das entsteht einfach. Das ist ja bei einem Gespräch auch das Spannende. Also zwei Menschen unterhalten sich und dann schweift man mal ein bisschen ab. Und ich glaube tatsächlich, wenn deine Hörer, also bei Books and Sport, da hast du ja 2, 3 Gäste, die aus den verschiedensten Bereichen kommen, aber alle irgendwie einen Faible für Sports haben. Da hast du die gemeinsamen Nenner, ist das Sport. Und du hast immer einen Autor dabei, der ein Buch geschrieben hat. Das heißt, du hast ja genau das, was du versprichst, Bücher und Sport, packst du in eins. Und dann entsteht aus diesem Vierergespräch eine Diskussionsrunde, von der du vorher gar nicht wissen kannst, auch als Hörer nicht wissen kannst, was mich da erwartet. Ich finde das total cool, das macht total Spaß, weil das ist dann keine reine, ich lese mal das Buch vor oder ich verkaufe jetzt hier mein Buchgeschichte, sondern dass tatsächlich 4 Menschen unterhalten sich und haben Themen und können sich artikulieren im besten Falle und sie können mir als Hörer auch einen Nutzen bieten. Und das finde ich halt spannend an Podcasts.
Ja, nehmen wir zum Beispiel jetzt das Sommer-Special, wo der eine Autor, also in dem Fall Ronald Reng, erzählt, warum er sich von einem Verlag getrennt hat. Das ist fast schon Media in Sports, weil er das unempathisch fand, wie sie auf seinen Vorschlag zu einem Robert Enke-Buch umgegangen sind und deshalb hat er sich vom Verlag getrennt. Also das ging ganz, ganz tief in die Materie. Jetzt lass uns mal wie nennst du es, Plattform? Mein Sportpodcast.de.
Eigentlich sind es Plattformen. Ganz genau genommen ist es eine Plattform, die wir jetzt ganz stark übertrieben in Anführungszeichen einfach nur kopieren. Also wir haben eine Plattform, wir haben angefangen mit meinem Sportpodcast, das ist eine Plattform. Da befinden sich 280 Sportpodcasts inzwischen drauf. So, dann haben wir meinen Musikpodcast, da haben wir das Logo angepasst, da haben wir das Design angepasst. Da sind jetzt, glaube ich, 110, also die Zahlen schwanken ein bisschen, weil wir kommen immer neu dazu, Musikpodcast. Und dann haben wir meinen Podcast.de, da sammeln wir dann so alles, was nicht unter diese beiden Begriffe passt und packen das da rein. So, diese 3 Plattformen haben wir, aber die technische ist das eine Grund, also ist quasi eine Plattform. Ich wollte nur sagen, das ist halt für den Hörer, unsere Idee war zu sagen, ich interessiere mich für Sport und bin nicht nur auf Fußball aus, sondern ich habe so generelles Sportinteresse, dann ist mein Sportpodcast.de sozusagen die Anlaufstelle für, wie der Name sagt, Sportpodcast. Wenn man das googelt, wenn du Sport und Podcast googelst, findest du seitenlang erstmal uns. So, und das war auch die Idee, meinen Musikpodcast zu machen.
Bleiben wir beim Mein Sport Podcast. Das klingt ja Mein Sport, da denkt der eine oder andere Mensch, das habe ich doch schon mal gehört. Mein Sport Radio, das war der Ursprung von allem.
Das war tatsächlich 2012 der Anfang von allem, ja. Oder auch das Ende, nee, der Anfang von allem. Das war so eine Idee. Ich bin relativ alt, ich bin älter, genauso alt wie du, glaube ich. Ich bin schon aufgewachsen mit der Sportschau.
Thomas ist 41, nur um das mal loszuwerden. Ne? Thomas ist 41, um das mal loszuwerden. Ich mit meinen 39 bin da natürlich jünger, aber ich wollte dich nie unterbrechen.
Was trinkst du? Kriegst du nächste Runde zahle ich. Ich bin aufgewachsen mit der Sportschau und da gab es solche Dinge, du wirst dich erinnern, Rhönradfahren, da gab es Ringen, da gab es Basketball. Von der Bundesliga gab es 2, maximal 3 Spielberichte. Anfangs auch nur dann, wenn der Motorradfahrer es rechtzeitig ins entsprechende Studio geschafft hat. Also es gab eine ganze Vielfalt von Sportarten. Und in den letzten, ich sag mal, also ab der Jahrtausendwende wurde das gerade in den Medien und in der Öffentlichkeit immer mehr Fußball. Ich will den Fußball nicht verteufeln, der hat seine Daseinsberechtigung, ist ein Massenprodukt und die Menschen lieben Fußball. Wir sind eine Fußballnation, alles ist schön. Aber ich habe mir damals gedacht, mit ein paar Freunden zusammen, es wäre doch mal schön, wenn man auch anderen Sportarten mal wieder eine Plattform bietet. Ich selber, gut, ich habe am Golfen erst 2009 angefangen, aber hatte ein Faible fürs Golfen, bin schon seit ewigen Zeiten Football-Fan. Es gab über das Thema Football kaum Informationen in Deutschland. Und das war lange bevor ProSieben auf das Thema einstieg. Und da war die Idee zu sagen, wir machen ein Radio und wir machen 24/7 Sport. Am Anfang haben wir noch Musik zwischendrin gespielt, haben aber relativ schnell gemerkt, wenn du einen Sportsender hast und du spielst Musik und es war egal, welche Musik, die Leute sind sofort rausgegangen. Und die Zahlen stiegen so ein bisschen und wir haben aber gesagt, okay, wir wollen das, haben wir als Agentur nebenbei gemacht, wir wollen lernen, wir wollen unsere Dinge unsere Leute uns heranzüchten. Ich habe dann Freiwillige angesprochen, Journalisten angesprochen, Studenten angesprochen, also Menschen, die ich so kannte. Wir haben Leute gesucht und die haben dann gesagt, okay, ich mache was zum Handball, ich mache was zum Thema Golf, ich mache was zum Thema Rugby. Und so entstand dieses Radio und wir hatten so eine Software und haben diese Sendungen immer so stundenweise getimed, da war immer die Vorgabe eine Stunde, haben da schon mit Breaks gearbeitet, damit wir auch diese Trailer einbauen konnten. Und haben uns dann entschieden und gesagt, okay, wenn wir diese Stunde schon haben, lass uns die Sachen nochmal zum Nachhören anbieten. Weil wenn ich eine Sendung habe und die beginnt um 12 Uhr und ich als Hörer kann erst 12.10 Uhr einschalten, ich habe die ersten 10 Minuten verpasst, dann ist das nicht so wirklich userfreundlich. Also auch nicht für den Hörer nicht so wirklich toll. Und als wir diese Sachen, damals sprach man noch nicht vom Podcast, sondern diese Audio-Files zum Nachhören angeboten haben, stiegen die Zahlen rasant. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir sollten von diesem Radio langsam weggehen, haben dann uns auf das Thema Podcast, das ist dann auch irgendwann relativ schnell mein Sport-Podcast genannt, und haben auf Podcasts umgestellt. Und seitdem haben wir irgendwie, wir haben im Monat ungefähr so zwischen, je nach Saison, je nach Monatszahl, zwischen 700 und 1 Million, 700.000, 1 Million Downloads im Monat. Und das ist halt eine Geschichte, die ist entstanden mit der Hilfe von Kollegen von uns. Wir als Agentur haben Studios, wir haben ein Layout gemacht, wie ein Radiosender, du kennst es. Wir haben Verpackungsstimme gehabt, wir haben Trailer gebaut für die Leute, wir haben den Intros gebaut, wir haben die betreut. Ich habe eine Bekannte, die hat die Jungen und Mädels damals gecoacht. Worauf sollen sie achten? Und dann haben wir nach und nach angefangen, das auszubreiten, haben dann irgendwann die ersten Kollegen eingestellt. Du sprachst vorhin von Malte. Malte ist inzwischen unser Chefredakteur. Andreas Thies, unser Tennisexperte unter anderem und auch Rugby. Der ist dann auch dazu gekommen, beide fest angestellt. Wir haben jetzt zwei Werkstudenten, die für uns redaktionell arbeiten. Einen davon werden wir wahrscheinlich übernehmen. So, und dieses Thema ist gewachsen. Und wir haben im Hintergrund uns immer Gedanken gemacht, okay, lass das erstmal wachsen, Erfahrungen sammeln, was funktioniert nicht. Wir hatten kein Need, Geld zu verdienen. Das war auch nicht der Anspruch. Wir wollten einfach nur den verschiedenen Plattformen, Sportarten eine Plattform bieten und den Leuten eine Chance geben zu lernen. Und wir haben dann irgendwann im Laufe der Zeit kamen Leute, ein Daniel Höher, der ist bei Sport1 Volleyball-Experte. Wir haben also Leute, die sind zu uns gekommen, haben die ersten Erfahrungen gesammelt und sind dann weitergezogen. Und das war auch die Idee dabei. Um das im Fußball zu halten, wie der HSV in den Anfang 2000ern, als man sich als Nachwuchsfördermannschaft sah, also die Van der Vaarts dieser Welt geholt hatte, den Van Beuten damals ganz jung, und gesagt hat, wir holen die jungen Talente und wir wissen, die gehen irgendwann und machen ihre große Karriere, aber wir nutzen diese Zeit. Und so sind wir gewachsen und haben dann dieses Thema immer weiter ausgerollt und haben irgendwann auch gemerkt, wir können gar nicht alles selber machen. Und haben gesagt, okay, wer möchte, wer einen Sport-Podcast hat, wir bieten dir eine Heimat. Kostenloses Hosting, das heißt, du brauchst als Podcaster keinen Cent bezahlen. Ich glaube, das ist relativ einzigartig. Das war lange Zeit einzigartig. Wir haben gesagt, okay, wir wachsen, wir schauen, wir bewerben euch gegenseitig. Und jetzt haben wir vor 2 Jahren angefangen, okay, jetzt haben wir eine Reichweite, jetzt haben wir auch diese Erfahrung, jetzt haben wir auch die Technik, jetzt vermarkten wir das Ganze. Und dann war halt das naheliegend aus meinem Sport-Podcast irgendwann meinen Musik-Podcast zu machen, weil das ist dann tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur eine Adaption. Also du musst halt natürlich auch Podcaster finden, die Podcasts machen. Wir haben einen tollen Beatles-Podcast, der geht jetzt in die zweite Staffel. Wir haben einen unglaublich schönen YouTube-Podcast, den zwei wirklich, wirklich, wirklich gute Podcaster gemacht haben. Die haben selber Gitarre gespielt dazu, haben die Songs erklärt. Das war schon so, wie ich es mir vorstelle. Die haben mir einen als Hörer einen Mehrwert gegeben und geboten. Und so wächst das Ganze halt langsam vor sich hin. Wir sind keine DAZN, wir haben keine Performer im Hintergrund, wir sind kein RTL, wir haben keine RTL-Gruppe im Hintergrund, sondern das ist alles aus eigener Kraft, mit eigenem Geld und mit ganz, ganz viel Euphorie von allen Podcastern und allen Beteiligten. So gewachsen.
Und ich freue mich, dazu zu gehören. Jetzt hat er ganz viel Werbung gemacht. Das ist der erste Break. Ihr wisst es, Thomas weiß es. Dein spontaner Gedanke, wenn du das Wort Werbung hörst.
Frau Tilly.
Tilly. An was habt ihr jetzt gedacht, Frau Tilly? Also mir fällt ja immer spontan der weiße Riese ein. Thomas, nimm mal die noch jünger sind als wir beide mit. Erklär mal kurz, wer Frau Tilly ist.
Das ist eine Waschmittelwerbung gewesen und die war eine ältere Dame, darf man das überhaupt sagen heutzutage, ist das überhaupt noch zeitgemäß, eine ältere Dame in so einem Studio und die hat den Leuten erzählt, dass man ein bestimmtes Waschmittel, ich will den Namen jetzt nicht nennen, nutzen soll und hat dann, während sie das erklärte, der Dame, der sie es erklärte, so ein klassisches Klischee 70er Jahre, die rechte Hand in so eine Tasse gesteckt und da war dieses Spülmittel drin und sagte dann, ach, wie weich das ist. Was mir aber, als du das gerade sagtest, fragtest, was mir eigentlich immer einfällt bei Werbung ist, kaum stehe ich hier und singe, kommen sie von nah und fern, sie fangen an zu knabbern, sie haben halt gern. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, weil Frau Tilly war tatsächlich der erste Gedanke. Ich wusste, was kommt und trotzdem war das Frau Tilly.
Ja,
das heißt, du hast mich da noch überrascht.
Ich aber selber auch. Darfst du Öltje und so jetzt nicht sagen? Das war doch Öltje gerade.
Nein, ich darf alles sagen. Also das ist ja das Schöne. Also ich darf alles sagen. Wir machen auch nur Werbung, übrigens vorhin als Hinweis, für Dinge, die natürlich auch, ich sag mal, regelkonform sind. Es gibt so eine, müssen da auch bestimmte Regeln einhalten, bestimmte Dinge beachten. Und ich wollte halt jetzt Öltje, ich mag Öltje die Nüsse tatsächlich sehr, sehr gerne. Also von daher, das ist halt, habe ich kein Problem, die nicht zu nennen. Aber ich wollte das Singen beenden, weil ich bin vieles, aber ich bin kein Sänger.
Ja. Aber gibt es auch sowas wie, ja, gibt es Vorschrift, dass es ein Knigge gibt, ist klar. Aber gibt es auch so Vorschriften oder filtert das wie bei Facebook, wenn jetzt einer auf der Plattform irgendwas raushaut, was rassistisch ist, was homophobes. Gibt es da schon irgendeine Software, die das findet und den rauskickt?
Nee, das gibt's leider nicht. Also tatsächlich ist das auch ein Problem. Wir als Plattform, wir haben natürlich in den AGBs stehen, dass wir nicht haften sind für die Podcasts, die nicht von uns sind. Also wenn da jemand in seinem Podcast irgendwelche Parolen raushaut und wir das nicht mit, wir kriegen das natürlich nicht immer alles mit, weil wir können nicht und sich alle Podcasts anhören. Also es ist alleine schon schier der Masse der Kontakte. Aber natürlich würden wir das mitbekommen, weil sich dann Hörer auf irgendwelchen Plattformen beschweren. Was wir gemacht haben, damals schon als mein Sportradio, wir haben uns tatsächlich an die MABB, also die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, gewandt und gesagt, okay, wir möchten ein Radio machen und haben uns auch von vornherein und auch dafür entschlossen, wir machen das tatsächlich mit den Richtlinien, die im Bereich Radio gelten. Also heißt, wir werden jetzt niemanden zuballern mit Werbung. Wir haben uns auch massiv selber beschränkt. Wir könnten viel mehr Werbung ausspielen tatsächlich in dem Podcast, als wir es tun. Wir haben gesagt, nee, wir wollen Leute auch nicht wieder verlieren, weil zu viel Werbung ist ja auch nicht zuträglich für den Hörer. Und wir haben gesagt, okay, bestimmte Dinge müssen wir einfach einhalten. Und wir versuchen natürlich, wie das, ich sprach vorhin von Intro und Outro, von Trailern, uns schon so ein bisschen an den gängigen Dingen zu orientieren. Und inhaltlich tatsächlich, also wir gucken natürlich, welche Podcasts wir da bekommen. Wir hören auch einmal rein und dann schauen wir mal. Aber bis jetzt hat noch keiner Blödsinn gemacht. Aber wenn ihr einen Podcast machen wollt, es gibt nichts oder fast nichts Einfacheres auf dieser Welt als einen Podcast. Im Zweifelsfall macht ihr das per Handy. Zwei Leute machen einen WhatsApp-Call, einer recordet das Ganze. Es gibt Leute, die schneiden das, die machen es tatsächlich genauso und schneiden es nicht mal und stellen es hoch und nennen das dann Podcast. Das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist tatsächlich, Qualität zu liefern, was sowohl die Technik angeht, als aber auch den Sound, Lautstärken. Wir haben uns selber, also gibt so eine Lautstärkenregelung, also wie laut soll ein Podcast sein. Da versuchen wir die Regeln einzuhalten, dass die Werbung nicht zu laut im Vergleich zum Podcast ist, solche Dinge. Aber im Prinzip kannst du machen, was du willst. Momentan ist es ein relativ luftleerer oder rechtsleerer Raum.
Aber es ist auch ein Raum, der ja täglich wächst und was da so alles dranhängt. Also ich bin ja jetzt auch Neu-Podcaster, auch gemerkt, Mensch, da gibt es da noch eine Plattform, wo du deine Soundfiles schneiden kannst. Dann gibt es eine Plattform, wo du die Töne angleichen kannst, damit alle gleich laut klingen. Dann gibt es eine, wo du, was ihr ja auch immer sehr schön macht, diese Videos, wo dann unten dieses Gekrissel drin ist, da gibt es ja auch nochmal eine extra Plattform. Das ist ja irre. Also da gibt's ja, ne?
Ja, wir versuchen halt tatsächlich euch auch jedem zu helfen, wenn jemand eine Frage hat. Also du bist ja auch gekommen und hast gesagt, ich mache jetzt einen Podcast und möchtest gerne was machen. Wir waren nicht ganz zufrieden mit deiner Soundqualität. Wir haben dann gesprochen. Du hast ja inzwischen auch die Erfahrung gemacht. Du hast jetzt zum Beispiel Studio Link geholt, eine Aufnahmesoftware. Also du machst es nicht mehr wie früher über Skype oder WhatsApp, sondern du machst das mit einer professionellen Software. Hast schon viel gewonnen dabei, denke ich. Auch viel Zeit gespart. Und da gibt's natürlich auch entsprechend, das ist ja das Schöne heutzutage, im Internet findest du eigentlich alles. Und die meisten Dinge sind auch einfach. Und ich kann auch nur jedem raten, wenn ihr das macht, keep it short and simple. Achtet drauf, dass ihr das sauber schneidet, dass ihr das anständig schneidet, dass ihr Dinge, wenn ihr euch mal versprecht, diese Versprecher rauszunehmen. Aber lasst auch mal einen Atmer drin, lasst auch mal einen Versprecher ruhig drin, weil das ist natürlich. Aber Fragt euch, wenn ihr den Podcast produziert habt, hört ihn doch nochmal an, würde ich mir den anhören, gefällt mir die Qualität inhaltlich und auch technisch. So. Und das tun halt leider viele Leute nicht. Die gehen halt bei, nehmen auf und schicken es hoch.
So. Also ihr wisst genau, was ich jetzt rausschneide. Ja. Wo der sagt, dass mein Ton genau. schlecht war, ist ja wohl klar. Nein, aber
Ich habe einen Teaser.
Tatsächlich die ersten Male, also die ersten vier Folgen zum Beispiel von Bookside Sports, die haben wir ja noch auf einer anderen Plattform auch produziert, per Skype aufgenommen. Da hast du ja auch eine ganz andere Datenrate. Das ist schlecht. Genau. Ihr könnt ja, wenn ihr euch tatsächlich sehen wollt und meint, ihr müsst noch den anderen sehen, wenn ihr jetzt Remote aufnimmt, dann könnt ihr ja parallel Zoom anmachen oder genau. Teams oder was auch immer oder Skype, dann seht ihr euch und zeichnet dann parallel zum Beispiel eben über diese Studio-Link-Software auf. Das geht ja auch. Ich merke jetzt im Podcast, dass die Leute viel mehr aus sich herausgehen, dass sie viel mehr erzählen. Also ich kann dir, ob jetzt bei Media and Sports oder bei Books and Sports, kann ich dir Sachen aus dem Hut ziehen, wo ich sage, das hätten die im Fernsehen nie so gesagt.
Ja, weil das eine intime Geschichte ist. Also tatsächlich intim im Sinne von, wir beide unterhalten uns gerade. Es kriegt kein anderer mit. Also ich bin alleine im Raum, du wahrscheinlich auch. Und wir reden. So. Und das ist das, was ich vorhin meinte bei dem Books and Sports Thema. Wenn vier Menschen zusammensitzen, dann entwickelt sich so ein Gespräch manchmal auch in eine Richtung, von der man vorher gar nicht ahnt, dass es da hingehen könnte. Und das ist eine Geschichte, die macht das so spannend. Die macht das auch so interessant und auch für mich als Hörer so interessant, weil ich werde immer wieder überrascht. Und das ist etwas, was ich beim Podcast ausschließlich habe, weil ich kann mich jetzt komplett, ich brauche mich darauf konzentrieren, wie wirke ich in der Außenwirkung, sitze ich richtig, ist ja, wenn du im Fernsehen sitzt, die Arme nicht verschränken, das ist die Abwehrhaltung, diese ganze Media-Coaching, du bist ja Coach, kennst das viel besser als ich, fällt ja alles weg. So, ich sitze hier ganz entspannt, ich habe mein Glas Wasser vor mir jetzt stehen, ich habe meinen Rechner, ich habe jetzt quasi alles ausgemacht und ich rede mit dir. Ich bin total frei, ich lasse mich von nichts ablenken und manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich Dinge sage, ich habe den Hang, schnell zu reden, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, muss ich mich ein bisschen einbremsen. Das Einzige, was ich hier stehen habe, ist so ein Zettel, das bilde ich mal ein bisschen intimer, auf dem ganz fett auf meinem Monitor steht, langsam, Ausrufezeichen, deutlich. Und ich bemühe mich.
Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch eins, bleiben wir mal beim Coaching. Ich skripte natürlich und du bereitest es vor. Also das solltet ihr auch machen, logisch. Wenn ihr aber merkt, es geht in eine andere Richtung, dann heißt es auch mal loslassen und sich drauf einlassen und das Gespräch einfach mal laufen zu lassen. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass du auch eine alte Coaching-Weisheit für Interviews, der beste Interviewer ist der super zuhören kann.
Du kannst ja vor allem auch, wenn du merkst, das Gespräch entwickelt sich in eine falsche Richtung, kann man ja auch wieder zurück, und das ist ja schön bei Podcasts, du kannst zurückspulen und schneidest es einfach raus. Das kann man ja auch machen. Also, dass man sagt, okay, oh, das ist jetzt ein Bereich, den würde ich jetzt ungern veröffentlichen, warum auch immer, sei es technisch, sei es inhaltlich, da kann man ja auch zurückspulen. Und das macht Podcasts so attraktiv und das sind auch die Bitte an alle Podcaster. Lasst eure Gäste reden. Lasst sie ausreden und vor allem, und deswegen ist das Skripten, aber du hast es gerade gesagt, macht euch Stichpunkte, was ihr fragen wollt, wenn diese Fragen gestellt und beantwortet sind, fragt es nicht nochmal. Wir haben am Anfang, ich plaudere bis auf den Nähkissen, ohne den Namen zu nennen, wir hatten Podcasts, die waren zu viert und die haben dann irgendwie sich eine Frage gestellt, über ein Thema gesprochen und dann haben die sich immer wieder gegenseitig wiederholt. Bestimmt so 12 Minuten lang. Und ich hätte schon nach 60 Sekunden war alles gesagt worden. Nach 90 Sekunden war meine Geduld schon am Ende eigentlich und dann haben wir gesagt, okay, ich höre mir das mal ganz an und haben wir die angerufen und gesagt, lass uns mal reden, ihr solltet ein paar Dinge einfach einhalten. Da sprachen wir vorhin schon drüber. Und ganz wichtig ist tatsächlich dieses Stichpunkte, Fragen vorbereiten und deswegen auch diese Breaks. Also unsere Podcasts, wenn sie länger als 15, 20 Minuten haben, haben alle Breaks, wie dann auch. Das hat ganz viele Vorteile. Zum einen kann ich mich sammeln, ich kann Themenblöcke machen und wenn mal eine Aufnahme, das gab es am Anfang vor allem, als wir noch mit Skype gearbeitet haben, technisch verraucht ist, warum auch immer, kann ich diese letzten 10 Minuten nochmal machen. Wenn ich aber nach 1,5 Stunden feststelle, ich habe zwar aufgenommen, aber ich höre nur den Christian und Christian hört mich nicht, dann habe ich ein Problem. So, deswegen macht euch vorher Gedanken, was ist der Thema, was ist der Gast und wo wollen wir hin. So. Und dann habt ihr schon mal, ich sag mal, von den 80.000, würde ich mal salopp sagen, 60.000 geschlagen.
Und was ich halt wirklich, ich habe ja am Anfang auch ohne Breaks produziert. Ich finde das mittlerweile super. Also auch diese Breaks, weil du auch mal durchatmen kannst, weil du nochmal kurz mit den Gästen sprechen kannst, die kurz abholen kannst und weil du wirklich, wie gesagt, oder weil du dann auch tatsächlich einmal, wenn du irgendwelche anderen Bedürfnisse hast, verschwinden kannst. Weil Summer Special jetzt 98 Minuten und du trinkst dabei 2 Liter Apfelschorle.
Ja, da kann man schon mal einen Break brauchen.
Da kann man dann tatsächlich schon mal einen Break brauchen. Weil wir eben
ich
schon
da, wenn ich da einhaken darf, ich als Hörer übrigens genieße diese Pausen auch. Weil wenn ich so einen Break habe, einen Teil habe das 15 Minuten lang ist und das ist spannend. 15 Minuten intensiv zuhören ist auch ganz schön anstrengend und dann tut es meinem Kopf auch mal gut, wenn ich mal so 30 Sekunden, 60 Sekunden mal loslassen kann und dann geht's weiter. Das ist wie eine Serie. Also Podcast ist tatsächlich ist sehr, sehr, wir haben immer gesagt, Podcast ist Netflix für die Ohren.
Und dann gibt es ja noch die andere Chance, was mein Sohn immer sagt, Papa, wenn du die Werbung nicht hören willst, dann spul doch einfach 30 Sekunden
psst,
vor.
Psst, psst. Ja. Das ist eine Geschichte, natürlich, du hast einen Knopf, das ist ganz klar, also das kann natürlich jeder machen. Wenn das passiert, verdienen wir tatsächlich keinen Cent damit. Das ist nämlich der Nachteil an dem System digitale Ausspielung über einen Ad-Server, weil wir, auch da haben wir uns selbst an diesem sogenannten IAB-Standard 2.0, das ist so ein internationaler Standard für Audios, wann gilt ein Podcast bzw. eine Werbung als gehört. Und wenn dann Menschen die Werbung wegskippen, zählt das nicht als gehört. Oh, dann ist tatsächlich, aber das ist nicht schlimm. Also Christian, das ist nicht schlimm, das machen die wenigsten, weil tatsächlich, wenn ich einen Podcast höre, ich habe mein Handy in aller Regel in der Hosentasche, Jackentasche und ich habe AirPods im Ohr oder was auch immer. Und bis ich das Handy rausgeholt habe und diese 30 Sekunden vorgeskippt habe, machen die wenigsten. Und selbst wenn ich es täte, kommt schon mal vor. Was man auch machen kann, ich habe Bekannte, die hören relativ viele Podcasts. Die haben dann immer angefangen, die Podcasts mit 1,25-facher Geschwindigkeit zu hören. In meinem Fall, also in dieser Folge, würde ich es nicht machen, weil ich bin eh schon so schnell. Aber generell kann man das gut hören. Also ich kann einen Tipp mal geben, wenn ihr einen Podcast habt, der geht mal auf diesen Button und sagt 1,25. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich schaffe einen Podcast, der 100 Minuten ist, in 80 Minuten. Hat ja auch was. Und ich verpasse nichts, also von der Qualität her verpasse ich nichts, das tut mir nicht weh, es ist gut hörbar. Also da gibt's schon verschiedene Sachen, die man machen kann.
Das geht bei Wort, wenn ich Musik jetzt schneller spiele, dann wird's ein bisschen
schwierig.
Schibbelig, ne?
Mhm. Gut, ich kann jetzt auch da aus dem Nähkästchen, ich habe früher mal im Radio gearbeitet, das machen alle Radiosender, da haben sie die Musik, also nennt sich Pitchen, um so ein paar Prozentpunkte, so 2-3% schneller gemacht. Das hast du als Hörer kaum gehört, aber wenn du das über den Tag nimmst oder über eine Sendestunde, dann gewinnt der Sender irgendwie, keine Ahnung, ein Song mehr die Stunde oder 2 Minuten News oder Zeit für Wortbeiträge. Kann man beim Podcast machen, bei Musik nicht. Das Schöne ist beim Podcast übrigens aber auch, ich kann als Hörer jetzt an der Stelle sagen, Pause. Wenn ich jetzt tatsächlich, wir müssen tatsächlich die Aufnahmen anhalten, du musst es schneiden, ein Hörer sagt, ich habe jetzt, wie ich es immer mache, wenn ich im Auto sitze und ich stelle jemanden ein, drücke Pause und ich kann übernächste Woche an derselben Stelle weiterhören.
Sind wir wieder beim Thema Netflix. Zur Musik.
Genau.
Darf ich im Podcast Musik spielen? Stichwort GEMA.
Ah, das ist eine diffizile Geschichte. Wir haben uns lange schwer getan, tatsächlich. Das ist der Grund gewesen, warum es lange keine Musikpodcasts gab. Und wir haben. Und ich darf das mit Fug und Recht sagen, mit der Kanzlei Nordemann, die sitzen schräg gegenüber, mit die besten Medienanwälte Deutschlands. Und ich kenne den Professor Jan Nordemann persönlich, 20 Jahre schon. Und ich habe immer gesagt, Jan, ich muss mit dir reden und bin dann zu ihm hin. Und wir kannten das Thema Musik ja schon von meinem Sportradio. Da hatten wir ja eine GEMA, da haben wir eine Lizenz, da musstest du bezahlen. Und das ist alles nicht so ganz einfach, weil die GEMA nicht so wirklich das ganze System verstanden hat und irgendwie versucht natürlich da irgendwelche Einnahmen zu generieren, die teilweise berechtigt, also grundsätzlich sind sie berechtigt, aber teilweise mit Preisen, wo ich sage, ja, wenn ich irgendwie 200 Euro die Stunde Musik bezahlen muss, so viel Werbung kann ich gar nicht verkaufen. Und haben uns unterhalten und dann hieß es, ja, könnt ihr machen, das müsst ihr da und hier. Und wir nutzen unsere Musikpodcast, also wenn wir sie selber produzieren, das sogenannte Zitatrecht. Das machen wir übrigens auch bei O-Tönen. Also wenn wir einen O-Ton haben von, ich habe keine Ahnung, der FC Bayern spielt gegen Chelsea und wir haben am nächsten Tag einen Podcast drin, wo das um das Spiel geht und wir haben den Neuer, der sagt, ey, die 4-11 habe ich super gut gehalten. dann musst du die Quelle nennen. Also sagst du, okay, Manuel Neuer über dem ZDF Sportstudio oder was weiß ich. Und genauso kannst du das bei der Musik machen. Du darfst nicht den ganzen Song spielen. Ich würde es auch gar nicht tun als Podcaster, weil da komme ich gleich nochmal zu. Aber du musst halt den Künstler nennen und den Titel nennen. Und du musst sagen, okay, im Idealfall noch das Label. Das kann man aber alles abfangen heutzutage. Da gibt's auch einen Haufen guter Podcasts. Wir haben einen Podcast zum Beispiel, Na Bravo. Das ist der Podcast zu den Bravo-Hits. Wir alle kennen diese Compilations. Da sind ja inzwischen, glaube ich, 112 Bravo-Hits raus. Angefangen Mitte der 90er. Da waren das so Doppel-CDs. 20 Songs. Da sprechen eine Moderatorin und ein Moderator, die Jenny und Andreas, über diese Bravo-Hits. Und dadurch, dass wir diese Sendung schon so heiß, dadurch, dass dieser Podcast schon, dass wir schon von vornherein sagen, ist auf der Bravo Hits 11, haben wir schon mal einen Großteil gemacht. Und immer, wenn die was anspielen, sagen sie Alex Christensen mit oder also nutzen dieses Zitatrecht. Dann geht es. Was ich auf keinen Fall empfehlen kann als Podcaster, wenn ihr einen Musikpodcast habt und ihr sprecht über das Beatles, jetzt kommt ein neuer Beatles-Podcast bei uns, ab nächste Woche, glaube ich, also die zweite Staffel, da geht's um die Alben. Ich würde auf keinen Fall diese ganzen Songs ganz spielen, weil ich will als Podcast-Hörer diesen Song gerade nicht hören. Ich will das Album, ich will was zu dem Album hören, vielleicht noch einen Hook hören. Und wenn ich dann Lust habe, dann kann ich mir diese Songs nochmal später anhören oder der Podcaster nutzt da Spotify, Apple Playlist und stellt diese Songs nochmal da ganz zur Verfügung. So, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, ich kann über einen Song reden, das dauert 12 Minuten, habe diesen Song angespielt, ich als Hörer habe Lust, das zu hören und kann dann sagen, wenn ich es ganz hören will, habe ich es auf meinem Handy drauf oder ich gehe zu Spotify, Apple, wo auch immer, you name it, und höre es mir ganz an. Und dann habe ich beide Bedürfnisse bedient. Da gibt es tatsächlich um Informationen, Podcasts und Informationen liefern und nicht irgendwie eine Playlist abspielen.
Wenn ihr meine Musik finden wollt, die steht im Übrigen in den Shownotes und es gibt ja auch tatsächlich für Intros GEMA-freie Musik.
Das kommt noch hinzu. Wir haben tatsächlich auch, wenn wir produzieren, auch für Kunden. Also wir haben natürlich auch, also wir produzieren nicht nur Podcasts, also für die Plattform, sondern auch für Werbekunden. Und da haben wir, da nutzen wir auch teilweise Musiken und dann zahlen wir natürlich GEMA. Wir zahlen auch GVL. Also diese ganzen Gebühren, das ist auch nicht gerade günstig. Auch völlig berechtigt. Nochmal, die Künstler haben einen Anspruch auf dieses Geld, weil sie haben dieses künstlerische Werk geleistet. Sie sollen ihre Kohle kriegen. Oder man nutzt, wie du das getan hast, GEMA-freie Musik. Da gibt's auch diverse Plattformen, wo man sich Sachen holen kann. Genauso mit Sounds, wenn man mit Effekten arbeiten will. So, da kann man schon, also du hast es ja auch gemacht, auch bei den Million Sports hast du ja auch den Unterleger, die Musik ist ein bisschen anders, aber du hast die gleiche Stimme. Also da, bei dir ist das, was mir sehr gefällt, du hast zwei Serien, Million Sports, was ihr gerade hört, und Books and Sports. Und die Stimme vorne und hinten, die Verpackungsstimme ist eine Frau. Die ist gleich. Also ich habe eine Wiedererkennung. Ich weiß, ich bin beim Sprenger. Also wenn ich ein bisschen auskenne. Und der Rest ist ein bisschen anders. Und da kann man natürlich auch im Laufe der Zeit wird man besser, selbstsicherer, solche Sachen produzieren. Das geht gut, glaube ich. Oder? Hat dir auch Spaß gemacht.
Das geht wunderbar. Und wisst ihr, was ich am meisten liebe an diesen Breaks? Cliffhanger. Ich baue sie gerne und ich lasse sie auch gerne von den Gästen bauen. Und bitte.
Einen Cliffhanger. Wir sprechen gleich über das, was wir in Zukunft vielleicht noch machen werden auf den Plattformen.
Thomas Wischnewski hat es gesagt, wir sprechen gleich über das, was die Plattform in Zukunft noch machen wird. Klar, denn wir sind ja vor dem Bundesliga-Start. Die zweite Liga hat schon begonnen und ihr habt es zwischendrin mal gehört, als er damit kam, wie der HSV früher in der Blüte stand. Ihr habt es gemerkt, er ist HSV-Fan oder er war HSV-Fan?
Ich war tatsächlich HSV-Fan. Ich bin Hamburger. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und als ich, sozialisiert wurde mit dem Fußball, gab es in Hamburg eigentlich nur den HSV. Und ich bin relativ früh auf den HSV eingestiegen. Ich war aber auch bei ganz vielen St. Pauli-Spielen damals, also das erste Mal in die erste Liga aufgestiegen. Ich habe diverse Derbys gesehen. Das ist schon ewig her. Opa erzählt wieder vom Krieg. Und ich habe dann irgendwann, bin dann nach Potsdam gegangen und habe den HSV weiterverfolgt. Ich bin dann ganz oft zu Auswärtsspielen gefahren. Also für mich war ja quasi bis auf das Olympiastadion, waren das ja alles Auswärtsspiele. Und ich habe mir den HSV in diversen Stadien angeschaut, so zu der Zeit so 2004, 2005, 2007. So, und irgendwann habe ich gemerkt, das tut mir nicht gut. Also der Verein tut mir nicht gut, beziehungsweise dieses ganze Fußballthema nervt mich auch. Also zum einen das Fußballthema als solches hat mich genervt, weil das mir immer mehr Fußball und immer weniger andere Sportarten. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass der HSV es immer häufiger geschafft hat, meine Laune zu beeinflussen. Und das eskalierte dann irgendwann in den, wir alle wissen es, in den zwei Relegationen. Und als der HSV in die erste Relegation ging, war das erste, gegen Fürth, ja, war die erste. Weiß ich noch wie heute, ich bin dann als das statt 1-0 oder vielleicht 1-1 in Fürth, meine ich, und ich bin dann die letzten 5 Minuten, ich konnte das nicht mehr sehen, ich bin fast gestorben, bin dann raus, wir haben einen Hund, bin dann mit dem Hund die Straße hoch, bin einmal um die Kurve, ich war nur noch 5 Minuten, kam zurück und kam die Straße runter und meine Frau und meine Töchter standen am Fenster und machten den Daumen hoch und haben mir signalisiert, der HSV hat's geschafft. Mir kamen fast die Tränen. Und dann habe ich mir gedacht, das kann sich sein. Und dann sagte meine Frau, übrigens, deine Kinder fragen als erstes am Wochenende immer, wie hat der HSV gespielt? Ich sage, wieso das denn? Naja, hat der HSV gewonnen, hast du gute Laune. Hat der HSV verloren, hast du schlechte Laune. Und da der HSV zu dem Zeitpunkt immer häufiger verloren hat, war meine Laune dementsprechend relativ häufig schlecht. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich habe gesagt, okay, ich versuche mich zu verbessern, also auch darauf zu achten. Und dann ging das ja so weiter. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, als sie gegen, glaube ich, gegen Karlsruhe war es, in die zweite Relegation ging, wenn sie die Klasse halten, steige ich aus beim HSV, wenn sie absteigen, ich war Vereinsmitglied, bleibe ich im Verein. Und dann hat ja der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, nicht der Van der Vaart, sondern der...
Der Freistoß war es.
Genau, der Freistoß hat dann für die Entscheidung gesorgt. Und dann hat meine Frau mich, am nächsten Tag kam sie an, und, hast schon eine Kündigung geschrieben? Ja, welche Kündigung? Ja, für den HSV. Und dann bin ich ausgetreten. Und das war so der, auch der Punkt, wo ich mich wirklich angefangen habe, vom Fußball zu entfernen. Natürlich gucke ich immer noch. Natürlich weiß ich immer noch, wo der HSV spielt. Natürlich gucke ich auch, und bin ich ganz ehrlich, wenn ich Fußballergebnisse gucke, das Erste, was ich gucke, und es wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde, ist, wie hat der HSV gespielt? Aber meine Laune ist davon nicht mehr abhängig. Meine Stimmung ist davon nicht mehr abhängig. Und grundsätzlich, ich habe bei der EM, ich glaube, ein halbes Spiel gesehen. Ich gucke keinen Fußball mehr. Also auch bei der Olympia habe ich sowieso nicht geguckt. Das fand ich noch ganz fragwürdig. Aber ich gucke keinen Fußball mehr, weil ich habe kein Verhältnis mehr dazu. Ich kenne die Spieler beim HSV, die vielleicht 2 Namen noch oder 3. Ich habe mich da komplett entfernt von. Und das ist etwas, was ich, wo ich sage, das hätte ich vielleicht ein bisschen früher tun sollen. Was mir aber auch zeigt, wie emotional der Fußball sein kann und wie er die Menschen mitnimmt. Und deswegen verstehe ich auch die 60 Millionen Bundes- oder 80 Millionen Bundestrainer, die sich dann bei jedem Länderspiel aufregen, vor dem Fernseher sitzen, sich freuen, sich gegenseitig betrauern, wenn das schlecht läuft, und die sich so für diesen Sport begeistern. Aber ich kann nur sagen, es geht auch ohne, und es geht ohne auch sehr, sehr gut.
Es kommt halt auch wie da wahrscheinlich immer auf ein gesundes Mittelmaß an.
Genau. Ich habe kein Mittelmaß gefunden. Ich bin jemand, der entweder mache ich Dinge oder ich lasse Dinge. Also ich kann ganz schlecht sagen, ich mache das so ein bisschen oder ich bin da so ein bisschen so ganz oder gar nicht, ist so mein Motto. Also ich entscheide mich, ich habe Tennis gespielt jahrelang und dann irgendwann war ich an einem Punkt, da kam ich nicht mehr weiter, habe ich den Tennisschläger in die Ecke gelegt und habe seitdem nicht mehr bereut. Ich habe bestimmt 15 Jahre lang Tennis gespielt und wirklich viel und ausgiebig. Und irgendwann sagte ein Trainer zu mir, wenn du jetzt noch was ändern willst an deinem Spiel, dann musst du hier komplett alles aufbrechen und keine Ahnung. Und dann kam das beruflich noch zu mir, was hat. Das lasse ich jetzt, ich höre beim Tennisspielen auf. Und habe das nicht bereut. Ich kann nicht dieses Hype, es geht nicht.
Und bist jetzt passionierter Golfer, hast du ja eben schon gesagt.
Ja, auch das ist, am Anfang war das extrem. Also ich habe dann wieder 2009 angefangen. Ich wollte schon 97 anfangen, dann wurde ich aber Vater, habe die Agentur gegründet. Oh, Himmels Willen, mach das, ich kenne mich ja. Golf ist sehr zeitintensiv, lass das mal lieber, warte mal. Und 2009 habe ich einen Bekannter gefragt, willst du nicht mal mitkommen? Und dann, ja, ich gehe mit, und dann habe ich angefangen und habe auch die ersten Jahre sehr, sehr viel gespielt. In den letzten 2-3 Jahren ist es deutlich weniger geworden, es ist gezielter geworden vor allem. Also ich spiele nur noch bewusster. Wenn ich golfen gehe, spiele ich bewusst. Ich spiele keine, also ganz, ganz selten mal eine ganze 18-Loch-Runde, sondern ich gehe dann zum Training, ich spiele mal 6 Löcher, ich mache einfach nur mal Training, keine Ahnung. Und ich spiele ab und zu mal für die Mannschaft, jetzt für die AK-55 und für die AK-50, für beide. Das ist so altersklassenmäßig und hab aber wenig Turniere und wenig Runden, die ich spiele, weil diese Zeit, diese 4, 5, 6, 7 Stunden, auch da gilt, entweder mache ich es ganz oder ich nehme die Zeit. Ich habe keine Lust, auf den Golfplatz zu gehen und mit dem Hintergedanken, du musst in der Stunde zu Hause sein, das bringt nichts. So. Und ich genieße das sehr, weil das ist die Sportart. Ich spiele gegen andere im Wettbewerb. Ich spiele aber eigentlich gegen mich. Ich spiele mit anderen, also in der Mannschaft. Aber ich spiele gegen mich. Gegen mich und meine eigenen Unfähigkeiten, gegen mich und meine eigenen Fähigkeiten. Ich muss mich jedes Mal konzentrieren. Ich habe aber auch ganz viel Entspannung. Ich muss mich natürlich, ich laufe jetzt keine 10 Kilometer im Sprint, wie das die Leichtathleten machen, aber ich habe auch meine, weiß nicht, 12, 13, 14 Kilometer auf der Uhr. Und ich muss mich so 70 bis 100, 120 Mal, je nachdem, wie gut ich golfe, hinstellen, konzentrieren, fokussieren, den Ball schlagen, putten, was auch immer. Und versuchen, das Beste rausholen. Und dann habe ich wieder 2, 3, 4, 5 Minuten, wo ich mich unterhalten kann, wo ich rauchen, trinken, essen kann, einfach die schöne Landschaft genießen kann. Und deswegen ist Golf für mich eine wunderbare Ausgleichssportart. Ich fahre auch, wenn ich, oder ich mache auch, wenn ich aufs Gelände fahre bei uns im Club, zum Tor. Wenn ich durchs Tor fahre, mein Handy ist sowieso leise, geht auf Standby. Ich will dann nicht mehr gestört werden. Ich will dann auch einfach nur, wenn da was ist, ist das für die meisten, ist es schwierig, mich dann zu erreichen, aber ich bin dann auch, ich will dann einfach nur golfen. Ich will dann einfach ich sein. Das ist so meine Zeit, das ist meine Quality Time. Das ist auch ohne Familie, das mache ich mit Freunden oder alleine. Obwohl meine Frau Platzreife hat, obwohl meine Kinder Platzreife haben, die drei wollen aber nicht spielen. Das ist so mein Ding und das tut mir auch gut.
Ich war das erste Mal auf dem Golfplatz und ihr werdet gleich merken, warum ich es erzähle. Ich war das erste Mal auf dem Golfplatz, habe einen Beitrag, also einen Filmbeitrag gemacht mit Oliver Reck, der war damals, ja, es war damals Torwart beim SV Werder Bremen und dieser Beitrag, der war für Premiere und ich erzähle das deshalb, weil mir jetzt erst langsam klar geworden ist, Mensch, du kennst diesen Mann tatsächlich von Premiere.
Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, glaube ich. Wobei, ich war ja nur ein kleines Licht. Ich war ja nur der Toningenieur. Ich war ja der unwichtigste Mann im ganzen Laden. Aber ja, ein Rollo Fuhrmann rannte darum. Babak Milani hat irgendwie Patti Wasserzieher. Das war schon damals. Ich kam kurz nach dem Beckmann weg war und das war schon eine coole Zeit. Aber das ist schon auch wieder Opa erzählt vom Krieg.
Babak Milani ist zum Beispiel, also an dieser Stelle herzlich gegrüßt, einer der treuesten Hörer von Books and Sports. Der schickt jedes Mal nach jeder Folge eine WhatsApp mit Feedback. Das ist wirklich sensationell, da freue ich mich immer drüber. Schöne und Grüße. Ja, also Babak, ja, wobei er, wie gesagt, er hört eher Books and Sports. Premiere hat tatsächlich im Studio Hamburg damals produziert. Ja, genau. Die Namen habt ihr gerade alle gehört. Davon sind ja dann auch viele, viele noch da. Also das war jetzt mal kurz der Schlenker in die Vergangenheit. Und jetzt schauen wir in die Zukunft. Du hast ja eben schon gesagt, was steht alles oder was habt ihr alles noch so vor bei meinem Podcast oder bei meinem Sportpodcast oder mein Musikpodcast?
Also es ist halt so, dass wir tatsächlich irgendwie, wir sind, wenn man uns als Agentur, als Plattform betrachtet, ist es ja nicht nur der Content, also nicht nur die Podcasts selber, sondern es ist auch eine technische Entwicklung hinter, die sich ja immer weiterentwickelt. Da geht es um Dinge, was kann man nutzen, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Also wir fahren also mehr oder weniger zweigleisig, zum einen in der Produktion und in dem Content, da ist auch Malte wieder federführend, auch Andreas Thies, da haben wir solche Geschichten, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt was angesprochen, wir probieren jetzt mal einen Zweiliga-Podcast, die beste aller Zweiten. Ich meine, mit einer Liga mit Schalke, Werder Bremen, HSV, St. Pauli, da sind auch viele unserer Podcaster, die schon lange bei uns sind, sind quasi mit uns gemeinsam abgestiegen und wir möchten da gerne einen Podcast machen. Wir haben jetzt aber auch die Olympische Spiele gemacht und da wurde ich heute von einem Kunden gefragt, das ist doch schon gar kein Podcast mehr. Wir haben Dailies gemacht oder haben gemacht zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt ausstrahlen, Olympische Spiele gemacht mit Flair der Ringe. Da haben wir jeden Tag um 16.16 Uhr den Tag zusammengefasst. Da haben wir quasi wirklich jede Sportart, die eine Entscheidung hatte, wurde besprochen. Da gab es O-Töne, da gab es Kommentare zu. Wir haben jeden Morgen haben wir die Nachtwache gehabt. Also was ist bei Olympia passiert? Wir haben, und das ist relativ neu, wir haben den Ad-Server genutzt, also diese Möglichkeit, Werbung einzuspielen in Echtzeit und haben tatsächlich einen Olympia-Ticker in alle Sportpodcasts gepackt, die in einem bestimmten Zeitraum, also wo diese Meldung aktuell ist, gehört wurden, kam ein Ticker. Also, keine Ahnung, die deutschen Dressurreiter haben Mannschaftsgold gewonnen. Das war am Mittwoch der ersten Woche um 10.45 Uhr, ist auch eine Zeit, ich weiß es nicht mehr genau. Und alle Podcasts, wir haben das sofort produziert, hochgeladen und alle Podcasts, die zwischen 11 Uhr und bis zur nächsten Meldung, 13, 14 Uhr, spätestens um 8 Uhr ausgestellt, gehört worden, hatten diese Meldung drin. Das heißt, wir haben das Medium Podcast, was ja ein langwieriges Medium ist, mit einer mit einem News-Charakter sozusagen versehen. Und das würden wir gerne ausbauen, wollen wir gerne ausbauen. Da reden wir auch mit dem Sportinformationsdienst, der uns auch bei Olympia sehr geholfen hat. Schöne Grüße an Rainer Finke und sein Team. Da die Kooperation ausbauen wollen. Das heißt, wir versuchen auch innovativ zu sein bei Thema Inhalten. Wir haben unser Bully-Special, das in die siebte Saison geht. Wir haben Starting Grid, das ist unsere, wie sagt man so schön, unsere Nummer eins, was Reichweite angeht. Der Podcast geht inzwischen, glaube ich, der ist ursprünglich mal ganz am Anfang sogar schon gegründet worden. Das war einer der ersten Podcasts, wurde dann von Kevin Scheuren vor sechs Jahren übernommen, glaube ich. Und Kevin hat das mit in Zusammenarbeit mit Motorsport Total und anderen Leuten zum best- oder meistgehörten Podcast im Bereich Formel 1 ausgebaut. Da wollen wir noch mehr machen. Wir wollen einen Formel E-Podcast gegebenenfalls machen. Wir haben Kooperationen mit dem Tennis-Channel, die wir jetzt angehen. Chip in Charge, unser Tennis-Podcast. Und da kannst du mal die Kollegen bei Sky und bei der Sohn fragen, welchen Podcast zum Thema Tennis sie hören. Die werden dir alle sagen, Chip in Charge. Weil das ist wirklich der, wenn du mich fragst, der beste Tennis-Podcast. Und ich sage es nicht, weil er von uns ist, sondern weil er tatsächlich der beste Tennis-Podcast ist. Das sind so die Geschichten, die wir machen. Und was wir auch gemacht haben im Bereich Sport. Wir haben uns überlegt, Sport und unsere Podcasts sollen was Langwieriges sein. Also natürlich kannst du einen Podcast machen und machst wie bei Olympia einen Tagesticker. Wann höre ich den? Heute 16 oder 16 gemacht, spätestens um 20 Uhr hat er sich überholt. Morgen ist er schon nicht mehr interessant. Wir möchten gerne Podcasts machen, so wie deine Serie Books in Sports, auch Media in Sports, die zeitlos sind, also die man sich auch noch in 6 Wochen, 8 Wochen anhören kann. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Und eine der großen Hypes beim Thema Podcasts sind True Crime. Das sind so Podcasts über Verbrechen. Und da haben wir einen True Crime Podcast, der nennt sich Tatort Sport, und da sprechen wir über Sportler, die ein Verbrechen begangen haben. Wir haben jetzt die erste Staffel aufgelegt, aber wir testen das mal und wir sind überrascht über die Zahlen. Also da würdest du dich freuen, wenn du die Zahlen von einer Folge für deine ganze Serie hättest, weil tatsächlich ist da wohl ein Bedarf, der da entstanden ist draußen, True Crime und Sport. Das geht durch die Decke. Und da haben wir, okay, da machen wir eine zweite Serie zu. Das macht der Malte vor allem. Da ist ganz, ganz viel Recherche gefragt. Da musst du natürlich aufpassen, was erzählst du, wie komme ich an O-Töne, wie baue ich das Ganze auf. Das ist sehr, sehr viel redaktionelle Arbeit. Und das ist eigentlich schon kein klassischer Podcast mehr, sondern tatsächlich ein Hörspiel.
So. Dokumentation.
Genau. Und das macht Malte, und das ist auch in der Produktion sehr, sehr aufwendig mit vielen O-Tönen. Die müssen overvoiced werden mit Sounds und viele Geschichten. Das zweite, was wir machen, natürlich auf dem Musikportal, wir suchen immer noch Musikpodcasts. Also wenn ihr einen Musikpodcast habt, auch Sport sowieso, dann kommt gerne zu uns. Wir haben einen Podcast gehabt, der hat einen Hip-Hopper quasi einen Song geschrieben. In jeder Folge einen Teil gemacht. Erstmal die Idee, dann den Text, dann den ersten Beat, dann den Rhythmus, keine Ahnung. Und das hat er so begleitet. Wir machen die Beatles-Serie, führen wir fort. Wir sind da auf der Suche immer nach guten Ideen und auch immer offen für und versuchen das Ganze auch in der Produktion, das ist sehr, sehr wichtig bei solchen Themen, sehr aufwendig zu machen. Wenn ich einen Beatles-Podcast mache, natürlich wenn ich über die Alben spreche, habe ich die Platten. Aber da willst du auch O-Töne hören. Du willst einen John Lennon hören, obwohl er schon seit 40 Jahren tot ist. Du willst natürlich auch die Leute auch mitnehmen und denen das erklären. Da sind wir unterwegs. So, das heißt, wir versuchen, gute Content zu erstellen und versuchen gleichzeitig die Technik, die wir haben, zu nutzen, um auch mal Innovationen zu spielen. Also Innovationen zu machen im Sinne von, was ich gerade sagte, dem Ticker. Ich meine, ich fänd's persönlich ganz cool, wenn ich mir morgens einen Podcast runterlade, keine Ahnung, und ich kriege dann die aktuellste Sportmeldung. Warum nicht? In 60 Sekunden. Kann man ja machen. So, das ist so der Bereich, wo wir hinwollen und immer neugierig bleiben, immer Augen auf. Und gerne auch mit Menschen wie dir. Books in Sports war jetzt auch nicht so, wo ich sagen würde, im ersten Moment, als es kam, sagte ich Books in Sports. Ja, das Sports hat mich gereizt und die Buchnummer hat mich gereizt. Und wir haben ja auch beide, du hast es ja auch selber mitbekommen, du warst ja der Teil davon, wo platzieren wir das eigentlich? Bei meinem Sportpodcast oder bei meinem Podcast? Und am Ende des Tages ist es bei beiden Plattformen zu hören, natürlich.
Was passiert noch so, wenn wir jetzt über Inhalte, also Neudeutsch über Content gesprochen haben, was passiert noch jetzt im technischen Bereich? Weil je mehr Podcasts das ja auch werden, desto mehr brauche ich ja auch an Server im Background und mehr Space und so weiter und so fort.
Tatsächlich ist das auch eine Baustelle. Wir sind als Agentur gestartet. Wir sind eigentlich Content-Kreateure, Redaktion, Technik, Produktion. Aber wir sind keine Computerfreaks gewesen. Und wir haben diese ganze Technologie, die wir haben, haben wir uns aufgebaut. Wir haben Websites gebaut, programmiert und haben uns jetzt aber einen Partner gesucht, Let's Cast FM, mit dem wir zusammen das Hosting, die machen für uns dann das Hosting und aber auch den Ad-Server-Technologie, weil wir sind an die Kapazitäten. Wir hatten, fing vor 2 Jahren an, unsere Server waren ständig down. Und was ist denn jetzt los? Kann ja jetzt nicht sein und keine Ahnung. Und dann haben wir bei 1&1, wo wir hosten, oder heißt jetzt Ionos, angerufen. Und ich sage, ja, das liegt nicht an uns, sondern an euch. Ihr habt viel zu viel Traffic drauf. Ihr braucht mehr Server. Und jetzt sind wir schon an den Kapazitäten. Mehr können die uns gar nicht bieten. Also wir haben alle Kapazitäten, die wir bei 1&1 an der Struktur, die auch noch funktionabel ist, nutzen können, genutzt. Und jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Und wir lagern den ganzen Kram gerade im Hintergrund. Und Kram klingt despektierlich. Ich kann das sagen, weil ich habe zwar Datentechnik studiert, aber ich habe davon keine Ahnung. Das machen Kollegen, dass wir das gerade komplett neu aufsetzen, damit ein Podcaster Kapitel marken, damit du Serienprofilbilder machen kannst, damit das auch das Reporting. Jeder Podcaster möchte gerne wissen, wie viele Hörer habe ich? Welche Hörer habe ich in welcher Folge? Wann haben die gehört? Wie lange haben die gehört? Mit welchem Device? Also wo haben sie das gehört? Das interessiert natürlich auch den Podcaster sehr. Und deswegen sind wir im Bereich Technik gerade sehr, sehr massiv unterwegs. Aber da ist eigentlich tatsächlich auch mein Hauptaugenmerk mehr in der Organisation und mehr auch, was das Bezahlen angeht, drauf als beim Content. Den Content, den habe ich bei Andreas und Maltege in allerbesten Händen. Aber auch da reden wir regelmäßig. Auch mit dir reden wir regelmäßig. Was können wir noch machen? Du kannst ja noch mit Media und Sports. Wie sieht die Idee aus? Wir sind da auch offen für neue Ideen. Aber tatsächlich ist der Fokus momentan der nächste Schritt Technik. Weil da müssen wir ein bisschen aufholen. Wir haben quasi den Inhalt und wir haben die Anbindung an die Kunden, also diese Software und die Kundenkontakte, die haben wir. Und dazwischen sind wir relativ schwach. Und das arbeiten wir gerade auf und nach, um dann tatsächlich auch für die nächsten 4-5 Jahre mit wachsenden Reichweiten gewappnet zu sein. Auch geschützt zu sein, wenn man einen Server abbraucht. Das ist ja so ein Problem, wenn ein Rechenzentrum bei Ionos irgendwas schief geht, dann sind wir weg. Dann sind wir 2-3 Stunden nicht zu hören. So, das kannst du natürlich keinem mehr anbieten heutzutage. Das heißt, wir waren dann in die Cloud und da ist schon sehr, sehr viel Technologie hinter. Wir haben Programmierer in der Firma, wir haben Leute, die sich darum kümmern, Strukturen. Und du kannst das dir vorstellen, man kann sich vielleicht nicht vorstellen. Das klingt alles so einfach, aber das ist schon verdammt viel Know-how, verdammt viel Technologie und verdammt viel Geduld auch. Man muss testen, muss herausfinden. Gerade wenn man neue Sachen machen möchte. Wir möchten auch nicht Standards liefern, sondern wir möchten den nächsten Schritt gehen. Und das bedarf ein bisschen Geduld auch auf unserer Seite. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich muss wieder am meisten zügeln, aber auch auf Seiten der Podcaster, weil es immer wieder mal gerade mit der alten Technologie dazu führt, weil das einfach so überlastet ist, dass im Datenupload, das ist ja alles automatisiert. Das heißt, als Podcaster, du siehst das ja, du brauchst eigentlich nichts mehr machen. Du lädst deine einzelnen Teile hoch. Du brauchst dich nicht drum kümmern, wann kommt die Werbung wo. Das macht alles das System, haben wir alles selber programmiert. Aber dieses System hat immer wieder seine Grenzen. Wir fahren eigentlich quasi, wenn du das mit dem Auto vergleichen wollen würdest, wir fahren permanent mit 90% und wenn dann nochmal was Außergewöhnliches passiert, keine Ahnung, der Starting Grid Podcast kommt raus, dann sind wir bei 105% und das ist manchmal halt 5% zu viel.
Ihr merkt, da klingt sogar Selbstkritik durch und finde ich gut, finde ich immer gut, wenn man sich auch selber hinterfragt und wenn man dann auch Sachen weiterentwickeln will. Und Let's Cast FM, das weiß ja sogar ich, das ist ja so der Mercy unter den allen, ne?
Ja, ich fange mal einen Schritt zurück an. Wir haben überlegt, stellen wir uns einen ITler ein. Wen brauchen wir? Was muss der überhaupt können? Wir haben uns angeschaut, ja, vielleicht das, vielleicht dieses. Finde mal jemanden. In der heutigen Zeit, wir sitzen in Potsdam, in Berlin einen Programmierer zu finden oder einen ITler zu finden, da kann ich mir auch einen Messi vielleicht nicht leisten, aber das ist so ein Vergleich, also der würde verdienen, was im Vergleich zu dem Rest des Teams, was ein Messi verdient, wenn er zu Union, also bei Barcelona spielt und zu Union gehen würde. Also das ist unmäßig viel Geld und auch immer das Risiko, kann er das wirklich? Und dann haben wir uns umgeschaut und haben mit Let's Cast und wir haben lange mit denen gesprochen und haben so die ersten Kontakte gehabt und das wurde einfach immer vertrauensvoller, immer besser und wir haben mit denen ein gutes Verhältnis. Wir haben eine Kooperation, das heißt, alle Podcasts, die bei Let's Cast schon gehostet sind, alle Podcaster haben das Angebot bekommen. Die können jetzt in ihre Podcasts vollautomatisch, die müssen nur sagen, ja, ich möchte Werbung bekommen. Die müssen sich um nichts kümmern, das hat alles das System. Die sind sofort auf unserem Netzwerk, die sind sofort dabei, können sofort Geld verdienen. Und das ist natürlich eine Geschichte, das haben wir als erstes gemacht. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir würden gerne euch die Technologie an die Hand geben und mit euch das realisieren. Habt ihr Lust zu? Und dann haben die sich das ein bisschen überlegt, weil das ist schon aufwendig. Und dann haben wir jetzt eine Lösung gefunden, die für beide Seiten funktioniert. Die haben jetzt schon, wir sind schon in der Testphase. Also die haben schon die ersten Sachen schon am Testen laufen auch. Und wir müssen halt jetzt die Website, also das Frontend, was der User sieht, mit dem, was die Software kann und mit dem, was der Server machen soll, müssen jetzt connected werden. Und wir testen das ein bisschen. Wir wollen das nicht in den Markt schmeißen und sagen, jo, da ist es jetzt und viel Spaß. Und dann festzustellen, wir haben Fehler, sondern tatsächlich ernsthaft getestet. Und das dauert halt ein bisschen. Aber ich kann versprechen, dass wir das noch, ich hoffe, unter uns, bleibt aber unter uns, muss jetzt nicht jeder wissen, mein Ziel ist tatsächlich Ende September, alles steht und wir alles tutti bello läuft und wir auch mehr Plugins, mehr Möglichkeiten für alle haben, auch für die User, für die Podcaster, dass das einfach alles viel schneller läuft.
Muss ich das jetzt rausschneiden, weil wir das ja unter uns gesagt haben?
Nein, lass es ruhig drin.
Super, Thomas, ich darf mich bedanken.
Ich habe zu danken.
Wer Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports auf meinsportpodcast.de hört, weiß, ich sag Tschüss und der Gast hat das letzte Wort.
Ja, das habe ich da nicht drauf vorbereitet. Ich wollte das spontan machen. Ich kann euch nur einen empfehlen, wenn ihr einen Podcast machen wollt, ist das, was ich vorhin sagte. Hört euch Podcasts an. Hört euch Podcasts an und nutzt das, was da an Erfahrungen sammelt, mitbekommt. Und wenn ihr dann irgendwie ein Gefühl dafür bekommt und merkt, okay, das kann ich auch oder in die Richtung will ich gehen und das ist auch stimmig, das ist auch ein System hinter, da ist auch eine Struktur hinter, ist auch eine Serie füllend, dann macht gerne einen Podcast. Und wenn ihr da Hilfe braucht, kommt auf mich zu oder auf unser Team von meinpodcast.de, meinsportpodcast.de oder meinmusikpodcast.de, ist das gleiche Team. Und ansonsten hört diesen Podcast, also Media in Sports, aber auch Books in Sports, ganz wichtig, weil das ist ein echt wirklich toller Podcast und empfiehlt es weiter, also diese beiden Serien vor allem.
Sprenger spricht. Hashtag Media in Sports.